Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Heute ist Freitag, der 14. August und ihr hört Stand jetzt auf meinsportpodcast.de, den ersten Sportpodcast des Tages.
7:07 Uhr sind wir natürlich wieder für euch da und bringen euch die Themen, die das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Und wir, das sind mein Kollege, der Sportfan, Sportjournalist und Stadionsprecher der deutschen Fußballnationalmannschaft, Andreas Wurm.
Und der Chefredakteur von meinsportpodcast.de, Malte Asmus. Guten Morgen in die Runde und guten Morgen, Malte.
Guten Morgen, heute ist Tag der Eidechsen.
Na dann mal ein Gruß an alle Reptiloiden, an alle Echsenwesen in Menschengestalt unter uns, die die Weltherrschaft an sich reißen wollen. Und da gibt's ja einige im Moment.
Oh ja, ich bin übrigens auch einer. Ich oute mich hier mal.
Erzähl.
Ja, ich bin auch einer, aber ich bin die harmlose Variante. Weltherrschaft interessiert mich nicht. Mir reicht es Stand jetzt, nur die Herrschaft im Sportpodcast-Universum zu übernehmen. Der erste Sportpodcast des Tages sind wir schon, aber bald sind wir der meistgehörte, der mächtigste.
Naja, und wir wissen ja, die Wahrheit ist irgendwo da draußen. Aber du hast natürlich recht, als Chefredakteur von meinsportpodcast.de hast du ja sowas wie die Weltherrschaft schon fast an dich gerissen.
Ja, noch fast. Aber du weißt ja, die Welt ist irgendwann nicht mehr genug. Das Podcast-Universum, das wollen wir haben.
Ja, du wirst dann noch James Bond des Podcasts. Ich sehe das schon. Dann bin ich dein Moneypenny.
Die Doppel-Null bin ich schon, sagen manche.
Ja gut, die müssen es ja wissen. Naja, gut.
Du hast eben gesagt, die Wahrheit ist irgendwo da draußen. Genau, sie liegt nämlich, das wissen wir ja alle, auf dem Platz. Denn nur was da stattfindet, ist entscheidend. Das wusste schon Adi Preisler. Der soll sich übrigens zu seiner Zeit als Spieler auch bewegt haben. Wie eine Echse, blitzschnell.
Ja, natürlich. Also fußballerische Weltherrschaft. Das ist das, was, um mal wieder in die Realität rüberzukommen, was die Bayern anstreben in Form der Champions League. Heute gegen Barca könnten sie dazu einen riesen, also erstmal den nächsten, aber doch, weil es Barca ist, den großen Schritt machen.
Ja, wir blicken natürlich voraus auf dieses Viertelfinale und natürlich auf das von gestern Abend von Leipzig zurück. Nico Hülkenberg, der braucht nicht unbedingt die Weltherrschaft, dem würde schon ein neuer Arbeitsplatz 2021 in der Formel 1 reichen. Wir gucken da mal auf seine Chancen.
Ja, und er hat ja auch eine ganz, ganz gute Visitenkarte abgegeben. Vielleicht hat dieses kurze Intermezzo ja vielleicht sogar schon was gebracht. Dazu noch der Blick von uns voraus auf das weitere Motorsportgeschehen am Wochenende mit MotoGP in Spielberg und der deutschen Tourenwagenmeisterschaft in der Lausitz. Top und Flop natürlich wieder mit dabei und ein fliegendes Geburtstagskind und ein rechter Kletterkünstler mit tragischem Ende.
Top-Thema.
Die Mission Finale von RB Leipzig kann also weiterlaufen, denn durch den späten und etwas, ja, auch glücklichen 2:1 Siegtreffer nach einer kleinen Schwächephase über Atletico haben die Sachsen das Halbfinale der Champions League erreicht. Dort wartet am Dienstag in Lissabon nun Paris Saint-Germain. In der ersten Halbzeit war es im Spiel zwischen RB und Atletico eine sehr insgesamt ausgeglichene Partie. Leipzig hielt gegen die robuste Gangart Atleticos gut dagegen, war im Spiel nach vorne auch im Vorteil. Allerdings fehlte es RB im letzten Drittel dann so ein bisschen an der nötigen Konsequenz und Präzision, um die Abwehr der Madrilenen, die natürlich erwartungsgemäß gut gestaffelt war, dann auch etwas zu gefährden. Die beste Chance bis zur Pause hatte Atletico. Die konnten im Umschaltspiel und bei Standards immer wieder Gefahr entwickeln und Carrasco war es, der eben diese Möglichkeit dann vor der Pause noch vergeben hatte. Doch das erste Tor der Partie, das erzielte Leipzig, nämlich 6 Minuten nach Wiederanpfiff, da war es Dani Olmo, der eine butterweiche Sabitzer-Flanke von 4 Madrilenen unbedrängt per Kopf ins lange Eck beförderte. Atletico musste nach dem Rückstand in der Folge mehr investieren, tat das auch, vor allem in Person von Joao Felix. Und Leipzig schaffte in der Phase, in der Felix aufdrehte, relativ wenig Entlastung. Und als Klostermann gegen den unwiderstehlich in den Strafraum gedribbelten Joao Felix dann zu spät kam, gab es zu Recht Strafstoß für Madrid. Der Gefaulte verwandelte selbst in der 69. eiskalt zum 1:1 und mit diesem Ausgleich im Rücken, da erhöhte Atletico dann den Druck noch etwas mehr, übernahm eigentlich fast komplett das Spiel, aber eben nur fast. Denn 2 Minuten vor dem Ende, da war es wieder Sabitzer, der einen Konter mustergültig einleitete. Der hatte mit dem Rücken zum Tor den Ball angenommen und per Außenriss auf Angelino weitergespielt und dessen Hereingabe schloss der eingewechselte Tyler Adams ab, hatte dabei aber auch ein bisschen Glück, dass Savage den Ball unhaltbar für Keeper Oblak noch abfälschte. Glücklich oder nicht, egal, Leipzig steht letztlich verdient im Halbfinale und der Traum vom Endspiel gegen Bayern München lebt weiter. Und so klang die Analyse von Sabitzer bei The Zone.
Das alles Entscheidende war, wir wollten auf gar keinen Fall nach Hause. Wir wollten hier bleiben, wir haben die Koffer gepackt bis zum Ende und wir sind froh, jetzt hier zu sein im Halbfinale. Überglücklich. Trainer, Riesenkompliment an seinen Matchplan, klarerweise. Man hat es gesehen, wenn wir den Ball ruhig laufen lassen haben, dann hatten sie Probleme. Wir haben nur ein bisschen im letzten Drittel ein bisschen die Genauigkeit vermissen lassen im gesamten Spiel, aber im Endeffekt haben wir zwei reingehauen und das war entscheidend.
Entscheidend dafür, ins Halbfinale zu kommen und vom Finale gegen Bayern München weiter träumen zu können, aber damit der Traum auch weiterleben kann, müssen die Bayern jetzt nachziehen, heute gegen den FC Barcelona in ihrem Viertelfinale. Und wenn Barcelona Stand jetzt ein Schatten seiner alten Tage ist, also die sind aktuell nicht so gut drauf. Es ist trotzdem die erste große Prüfung für die Bayern seit ewig langer Zeit, auch wenn die meisten der Experten im In- und Ausland Bayern ja sogar als Top-Favorit für den Titel nennen würden, wenn sie jetzt gefragt würden. Hier mal exemplarisch TV-Kollege Thomas Skulski im ZDF-Morgenmagazin und Ex-Fußballer Rio Ferdinand bei BBC 5.
Die Bayern haben wirklich beste Aussichten, hier das zu erreichen, was sie wollen. Erneut das Triple zu holen, dann Sonntag in einer Woche.
Definitely, I think the Bayern are the favorites for me. Won the league, convincing and in very good form. They look the most efficient, smooth side in the tournament for me. Man City's deficiencies at centre half position would worry me against the likes of Bayern.
Naja, beide machen es deutlich. Die Bayern haben enorme Qualität. Aber die Bundesliga-Gegner im Liga-Endspurt oder auch, das muss man so sagen, Chelsea letzte Woche, das war alles andere als wirklich ein Gegner, muss man sagen. Das sah irgendwie immer alles nach Trainingsspiel aus und die schafften es nicht, die ohne Zweifel trotz aller Klasse vorhandenen Schwächen der Bayern in irgendeiner Art aufzutun. Wo liegen denn die Knackpunkte?
Ja, man könnte zum Beispiel die Außenverteidigerposition ansprechen. Bei den Bayern, da muss ja Kimmich wohl auf rechts spielen, weil Pavard noch nicht wieder fit ist. Und diese Außen der Bayern, die stehen eben einfach gerne sehr hoch. Kimmich, der ist ja auch einer, der seine Stärke eher in der Offensive hat. Defensiv, da hat er natürlich ein paar Schwächen. Und wenn die Bayern mal offensiv dann den Ball verlieren, da wäre hier vielleicht so eine Schwachstelle zu finden, die Barca mit geschickten Pässen dann auch offenlegen könnte, wenn sie denn bei eigenem Ballbesitz nicht so träge agieren, wie sie das in der Liga doch in den letzten Wochen und Monaten oftmals getan haben.
Ja, und dann ist ja da auch noch Lionel Messi, der Superstar, auf den sich übrigens Leon Goretzka besonders freut.
Schön, nachdem ich jetzt schon einige Male gegen Ronaldo spielen durfte, eigentlich dem zweiten absolut prägenden Fußballer in den letzten Jahrzehnten auch nochmal begegnen zu dürfen. Freut mich das schon und ja, mal schauen, wie das Ganze dann aus der Nähe aussieht.
Ja, Karl Rummenigge hatte die Mannschaft ja schon aufgefordert, Messi den Spaß am Fußball zu nehmen, um ihn auszuschalten. Aber wie genau, Leon Goretzka, kann das gehen?
Ich glaube, die Frage haben schon Hunderte versucht oder Tausende versucht, vor mir auch zu beantworten. Ja, ob man ihm überhaupt die Freude am Spiel nehmen kann, ist einmal dahingestellt. Aber wir müssen einfach als Mannschaft, wie gesagt, dagegen ankämpfen und schauen, dass wir unser Spiel aufzwingen.
Messi, 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 wo man hinguckt und hinhört, begegnet einem im Zusammenhang mit diesem Spiel natürlich auch dieser Name des Superstars, der Lichtgestalt des für viele besten Fußballers der Welt. Ist das für Goretzka auch eine Gefahr, dass sich die Bayern zu sehr auf Lionel Messi konzentrieren und die anderen Stärken von Barca vielleicht unterschätzen?
Ja, da sehe ich die Gefahr jetzt ehrlich gesagt nicht so groß. Da würde ich die eher auf euch Medien da schieben, weil ich glaube, ich habe jetzt, wie gesagt, schon die 10. Frage dazu beantwortet. Dementsprechend ist die Gefahr da vielleicht eher höher, dass ihr euch dazu sehr drauf versteift auf Lionel Messi. Aber bei uns sehe ich da eigentlich keine Gefahr. Wir sind von unserem Trainerteam gut eingestellt auf die Mannschaft. Wir wissen, dass da viel mehr ist als nur Lionel Messi. Wie gerade schon richtig angesprochen wurde, ist das eine Mannschaft gespickt mit Top-Spielern, mit Weltklasse-Spielern, die eben auch in der Lage sind, Spiele alleine zu entscheiden. Und da werden wir gut drauf vorbereitet sein.
Gut darauf vorbereitet sein. Ja, das liegt dann an Hansi Flick und seinem Trainerteam. Hansi Flick, unheimlich wichtiger Mann natürlich als Trainer, aber wenn man mal auf die Trainergeschichte der Bayern in den letzten 2 Jahren zurückguckt, er macht ja offenbar vieles anders und vieles ganz, ganz viel besser als sein Vorgänger, als Niko Kovac.
Ja, und mir scheint, es ist tatsächlich die Ansprache. Ich glaube ja sowieso, dass bei so einem Star-Ensemble die Ansprache das A und O ist. Die können alle Fußball spielen. Das sind alles exzellente Fußballer als Individuen sozusagen, aber sie müssen im Kollektiv funktionieren. Und wer es schafft, dieses Kollektiv zu bilden und die Stärken zu bündeln, der schafft auch eine gute Mannschaft zu bilden. Und wenn ich eines auch aus dem Umfeld des Deutschen Fußballbundes sagen kann, denn Hansi Flick hat ja in vielerlei Hinsicht beim DFB gearbeitet, nicht nur als Co-Trainer, sondern war ja eben auch im Stab generell und hat schon die Strippen gezogen. Dieser Mann ist ein unfassbar netter Typ, fachlich hoch qualifiziert und er scheint eine Ansprache zu haben, die die Spieler erreicht. Das war vielleicht ja auch das Problem so ein bisschen von Niko Kovac, dass er eben auch ein fachlichen super Trainer ist und dass die Frankfurter Jungs mit ihm einfach super konnten. Aber die Stars vom FC Bayern zum Beispiel nicht. Und das passiert ja dann nun mal irgendwie. Der Trainer muss nicht dein bester Freund sein, aber es ist gut, wenn er eine gute Ansprache hat. Und das scheint mir, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber mir scheint das jüngste Problem gewesen zu sein. Und dieses Problem ist jetzt offensichtlich auch irgendwie gelöst.
Das scheint wirklich so der Knackpunkt gewesen zu sein, wobei das ja auch dann vielleicht ein bisschen verwundert, aber letztlich dann auch wieder für Flicks Ansprache spricht, dass er, der ja eigentlich so quasi der ewige Co-Trainer, der ewige zweite Mann irgendwie war, so in der öffentlichen Wahrnehmung, dass der zu diesem Star-Ensemble hingeht, ja auch aus dem zweiten Glied kommt, aber da dann plötzlich der wirkliche Chef ist, der Mann, den sie auch alle respektieren.
Ja, vielleicht, weil er sich nicht so sehr als Chef sieht. Ja. Vielleicht ist es genau das, dass er eben sicherlich, also das hat fast schon was Erzieherisches, aber dass er an den richtigen Stellen autoritär ist und sagt My Way or Highway, aber ansonsten mit den Spielern ein so gutes Verhältnis pflegt, um sie vielleicht dann einfach auch nicht von ihrem Sockel zu stoßen. Das fühlt ja vielleicht der ein oder andere. Ich werde jetzt hier sozusagen in meiner Rolle nicht mehr ernst genommen. Mangelnde Wertschätzung ist, hört man immer wieder bei den großen Stars, nicht beim FC Bayern, sondern generell auch. Sie wollen wertgeschätzt werden. Und das scheint er irgendwie angepackt zu haben. Und lass mich noch eines dazu sagen, was Hansi Flick angeht und was die Perspektive auf dieses Spiel angeht. Hansi Flick hat im Rahmen des DFB-Pokalfinals mit sozusagen ehemaligen Kollegen vom DFB gesprochen und er hat gesagt, es ist unfassbar, wie fokussiert diese Mannschaft ist, wie sehr sie nach diesem Champions-League-Titel lechzt. Also nicht so, wie man sich das normalerweise vorstellt, wie viele einfach Lust haben, einen großen Titel zu gewinnen. Das haben sie alle, wenn sie erstmal da oben stehen. Aber sie ordnen auch alles unter. Sie sind fokussiert, sie trainieren hart und das gab's, glaube ich, in vielen Jahren beim FC Bayern nicht, sie sind ein echtes Team und die Stimmung ist gut im Team. Und das zeichnet offensichtlich die Bayern gerade aus und dann klappt's irgendwie auf dem Platz. Das scheint wohl so zu sein. Das sagt zumindest der Trainer und ich vermute mal, dass der auch recht hat.
Da ist wohl viel dran. Leon Goretzka hat das auf seiner Pressekonferenz ja auch gesagt. Dieses Trainingslager, was vor dem Spiel heute Abend nochmal abgehalten wurde in Faro in Portugal, hat auch nochmal viel gebracht, weil die Mannschaft da wirklich den Teamgeist nochmal richtig beschworen hat.
Ja, und man muss halt auch einfach sagen, wenn du natürlich, das geht, entgeht dir als Spieler natürlich auch nicht, wenn du siehst, wie dominant du jetzt in der Endphase der Liga warst, wie du jetzt auch einen Gegner wie Chelsea, der auch den Anspruch hat, eine Weltmannschaft zu sein, und mit dem sie auch eine schlechte Geschichte haben, ganz nebenbei. Also wenn du siehst, wie du diese Mannschaften wegfiedelst, dann weißt du natürlich irgendwo auch in deinem ganzen Mannschaftsgefüge, dass dieses Team offensichtlich reif ist für den ganz großen Titel. Und das schweißt natürlich dann auch irgendwie zusammen, wenn du dieses Ding so nah vor, also wenn du dieses Ziel so nah vor Augen hast und ja, wenn du dann eine gefestigte Mannschaft bist, und es gibt viele Spieler, die es ja nun mal sind, vielleicht war das in vielen Jahren davor halt nicht so mit neuen dazu, die sich nicht so gut integriert haben. Aber jetzt hast du das Gefühl, mit genau diesem Team bist du genau die richtige Mannschaft an genau der richtigen Stelle. Und dann könnte es klappen, würde ich sagen. Aber man darf natürlich, es geht immer noch gegen FC Barcelona. Nur weil sie jetzt schwächeln, sie haben immer noch einen Messi und der kann ein Spiel alleine gewinnen.
Eben, der ist in diesen Do-or-Die-Spielen absolut wichtiger Typ. Ne? Der kann da wirklich einiges bewirken. Ja. Der kann da über sich hinauswachsen. Der kann auch mal so einen Geniestreich einfach loslassen, der dann ja auch natürlich eine ganze Bayern-Mannschaft einfach stehen lassen kann. Aber die Bayern haben so eine Leute auch.
Das haben sie allerdings, ja. Und sie haben aber auch einen Marc-André Ter Stegen, also der FC Barcelona, an dem man auch verzweifeln kann. Ja. Also wenn der sich in einen Rausch, oder ich meine, das ist ein Welttorhüter, auch wenn Karl-Heinz Rummenigge gesagt hat, er ist, man kann sich glücklich schätzen, dass wir zwei dieser Torhüter haben. Der eine ist ein Welttorhüter, der andere ist einer, der auf dem besten Weg Weltklasse zu werden ist. Säbelnrasseln aus München, völlig in Ordnung, wie ich finde.
Was soll er sagen?
Schmunzler. Genau, und da kann man ja auch ganz, ganz entspannt mal drüber stehen, muss man sagen. Und das tut André, Marc-André Ter Stegen natürlich auch, der weiß ja auch, wer er ist. Und aber die Bayern haben auch diese individuelle Stärke und sie haben meiner Ansicht nach aktuell auch mehr individuelle Stärke. Zumindest ist diese individuelle Stärke besser drauf als die des FC Barcelona.
Das stimmt.
Denn wenn der Messi kein Spiel macht, dann wird's für Barcelona ganz schwer, möchte ich sagen.
Haben wir ja schon gehört. Der wird im Kollektiv verteidigt. Und die Bayern-Brust, die ist ja auch breit. Völlig zu Recht. Die Prognosen der Spieler im Vorfeld klangen unisono. Alle verdammt selbstbewusst. Und wie hier Leon Goretzka anzuhören ist, man ist einfach voller Vorfreude.
Wir sind heiß. Wir freuen uns total darauf. Wissen, was wir da für eine Chance haben. Und sind einfach total heiß darauf, das Spiel zu spielen.
Stand jetzt aktuell.
Nach Silverstone in den letzten beiden Wochen gastiert der Formel-1-Zirkus diese Woche in Barcelona und nicht mehr mit dabei ist Nico Hülkenberg, dessen Kurzcomeback ist erstmal wieder vorbei, denn Sergio Perez, für den er eingesprungen war, ist wieder genesen, kann wieder im Racing Point fahren und Hülkenberg, der wird Stand jetzt also erstmal nicht mehr gebraucht, aber das gilt eben nur Stand jetzt. Zur neuen Saison könnte das schon wieder ganz anders aussehen, denn sein Kurzgastspiel, das hat er durchaus nutzen können für Eigenwerbung. Das finden auch unsere meinsportpodcast.de Formel-1-Experten Kevin Scheuren und Ruben Zimmermann von motorsporttotal.com.
Der Mann hat aus diesem Racing Point, glaube ich, alles rausgeholt, was man rausholen konnte. Gerade in der Qualifikation hat in Q2 noch einen Fehler drin gehabt. Er hat das Auto auf Platz 3 gestellt im Qualifying. Ja, und dann im Rennen, im Endeffekt war es das, was abzusehen war. Es sind halt mit den Red Bulls in dem Fall, ja auch Alex Albon, der nach vorne gefahren ist, Charles Leclerc und eben Max Verstappen, Leute hinter ihm gewesen, die ihn noch eingeholt haben, dann sein Teamkollege auch noch. Trotzdem, denke ich, kann er stolz darauf sein, was er an diesem Wochenende gezeigt hat, denn das war richtig, richtig stark und hat, würde ich sagen, Ruben, ordentlich die Werbetrommel gerührt und offensichtlich ist er ja in Verhandlungen mit Teams für die Saison 2021.
Gespräche, sagt er, die gibt es schon länger, aber er hat natürlich damit nochmal eine kleine Visitenkarte abgegeben. Ich meine, Nico Hülkenberg hat eine Woche vorher erfahren, dass er überhaupt in diesem Racing Point sitzen wird, hat natürlich dann die Woche über auch ein bisschen im Simulator getestet, nachdem er in Silverstone ja dann eine Woche zuvor auch schon gefahren war. Hatte natürlich ein bisschen Pech, dass dann die Reifen bei ihm am Ende nicht gehalten haben, dass er dann so nochmal zurückgefallen ist. Aber auch da, also gerade im Vergleich mit dem Teamkollegen, sah er halt sehr, sehr gut aus.
Eine Bewerbung quasi, die deutlich macht, dass Hülkenberg durchaus zu höheren Berufen ist, vielleicht sogar für ein Cockpit bei Red Bull. Es gibt ja durchaus viele Experten, die sagen, Alex Albon ist hinter Max Verstappen jetzt nicht unbedingt die bestmögliche Wahl einer Nummer 2. Wäre Hülkenberg da vielleicht die bessere, Ole Waschkau?
Ich glaube, das wäre eine gute Wahl, wenn man Nico Hülkenberg in den Red Bull sitzen wird. War auch mein Gedanke so nach dem Qualifying, nach dem Rennen, vielleicht ruft Dr. Marco bei Nico mal an. Also das wäre natürlich ein starkes Duo, Nico Hülkenberg und Max Verstappen im Red Bull. So sehr ich mir das bei Red Bull wünsche, schwierig.
Red Bull wird wohl ein Wunschtraum bleiben. Realistischer sind da schon eher andere Alternativen für Hülkenberg. Zumal Hülkenberg ja auch schon öffentlich bestätigt hat, dass er unter anderem mit Alfa Romeo bereits gesprochen hat, beziehungsweise auch noch spricht. Nun ist Alfa aber eher ein Hinterbänkler-Team und das bringt Kevin Scheuren im Starting Grid Podcast zu folgender Frage.
Ist Alfa dann im Endeffekt die richtige Adresse für einen Fahrer, der durchaus Ambitionen hat, weiter oben mitzufahren, weil man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass Alfa Romeo 2021 plötzlich den Quantensprung macht und irgendwo im Mittelfeld mitfährt, sondern er wäre dann Hinterbänkler. Tut er sich das an, deiner Meinung nach?
Ich glaube nicht, dass das für Nico Hülkenberg eine besonders ansprechende Option ist. Als erfahrener Pilot, sich freiwillig in ein Auto zu setzen, von dem du weißt, du kannst wahrscheinlich noch nicht mal Punkte holen im Normalfall, schwierig.
Aber was bliebe denn da noch für Hülkenberg als Alternative, Ole Waschkau? Welche Option wäre da aus deiner Sicht die wahrscheinlichste?
Ich glaube, da am ehesten noch Haas, aber das ist ja auch kein Punktegarant. Also das ist ja die absolute graue Maus und Alpha, das sieht man ja auch, ist ja ganz klar das schlechteste Team. Und zumal es wäre ja dann auch, was die Außenwirkung angeht, so, ja, ist ja schön, dass er wieder da ist, aber da gehört er nicht hin.
Zumal sich ja Stand jetzt auch noch weitere Konkurrenz auf dem Fahrermarkt tummeln wird. Alles Fahrer, die potenziell auch eines dieser Cockpits selbst übernehmen könnten.
Nehmen wir mal an, dass mit Sebastian Vettel und Aston Martin klappt jetzt, dann ist ja Checo Perez auch noch auf dem Markt. Und der wird ja also eher in Verbindung gebracht mit Alpha, weil Sauber ist ja sein altes Team. Aber der wäre natürlich bei Haas auch sehr gerne gesehen aufgrund des amerikanischen Aspekts. Und dann hast du noch die drei Ferrari-Junioren.
Denn auch der Nachwuchs aus der Formel 2 schläft nicht. Mick Schumacher ist ja einer von ihnen. Da wird es dann doch sogar noch eng mit einem Cockpit für Hülkenberg. Aber sollten alle Stricke reißen, dann sieht Experte Ole Waschkau noch einen letzten Ausweg für ihn.
Aber ich sage ja immer, in der Formel E ist immer ein Platz frei.
Mehr zu Hülkenberg, mehr zur Formel 1, zum großen Preis von Barcelona, zum Verhältnis Vettel-Ferrari hört ihr bei meinsportpodcast.de im Starting Grid Podcast, überall wo es Podcasts gibt. Stand jetzt, außer bei Spotify.
Die Stand jetzt. Dreierkette. Top und Flop.
Es war ein Fight, den es in der großen und langen Geschichte der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga so noch nie gegeben hat. Die Tampa Bay Lightnings haben in einem epischen Auftaktspiel im Achtelfinale der Playoffs in der NHL einen geschichtsträchtigen Sieg eingefahren. Nach, Achtung bitte, 150 Minuten und 27 Sekunden siegte das Team aus Florida in der viertlängsten Playoff-Spielzeit der Liga-Geschichte in der fünften Overtime mit 3-2 gegen die Columbus Blue Jackets. Das ist jetzt 1-0 steht jetzt in diesen Playoffs, aber das ist eine Best-of-Sevens-Serie und das ist fast Nebensache dabei, denn da ging es nur noch um das Prinzip. Es ist egal, wir wollen jetzt, nachdem wir so lange gespielt haben, dieses Ding bringen. Nur um das nochmal ganz deutlich zu machen, ein Spiel dauert normalerweise für die vielleicht nicht so Firmen im Eishockey 60 Minuten, reine Spielzeit. Insgesamt lief diese Begegnung aber 6 Stunden. Und niemals in der Geschichte der Datenerfassung wurde häufiger auf ein Eishockeytor geschossen. Unfassbar, dieses Spiel war top.
Und Flop ist Chris Froome, unser Flop des Tages, nämlich denn ob der mehrfache Toursieger in diesem Jahr überhaupt an der Frankreich-Rundfahrt wird teilnehmen dürfen, das ist sehr, sehr fraglich. Seit über 2 Jahren ist Froome schon sieglos und im letzten Jahr, da kostete ihn ein schwerer Sturz, mehrere Monate, die Tour und ja auch sogar fast die Karriere. Er kämpfte sich zwar zurück, aber den Platz im Team Ineos für die Tour 2020 hat er noch nicht. Ein Platz ist da noch offen und um den fährt Froome jetzt bei der Dauphiné. Aber selbst wenn er sich mit einer guten Leistung bei der Dauphiné empfehlen könnte. Bei der Tour wäre der 7-fache Grand Tour-Sieger letztlich nur Helfer für den Titelverteidiger, für Egan Bernal. Also da sinkt ein großer Stern, aber er hat ja schon den Millionenvertrag im nächsten Jahr beim neuen Team unterschrieben.
Geburtstagskind des Tages.
Heute feiert Richard Freitag seinen 29. Geburtstag und wir gratulieren dem Skispringer recht herzlich. Die Skisprungkarriere war ihm eigentlich schon in die Wiege gelegt, denn schon sein Vater war Skispringer und zudem wurde Richard im gleichen Krankenhaus entbunden wie vor ihm Jens Weißflog und Sven Hannawald. Was hätte da jetzt auch noch anderes kommen können?
Na wunderbar, also das ist, da ist natürlich ein Champion geboren, doch zunächst begann Freitag ja eher als Kombinierer, aber da hat er schnell gemerkt, nee, das Laufen ist nichts für mich. Er wechselte dann zu den Spezialisten, debütierte 2009 im Weltcup, sein Stern ging dann 2011 in Hacharow auf, 20-jährig gewann er dann seinen ersten Einzelweltcup und wurde zum großen Hoffnungsträger dann im deutschen Skisprungsport.
17 Mal flog er in der Saison in die Top 10 und holte mit der Mannschaft auch Silber bei der Skiflug WM. Weitere Erfolge schlossen sich dann an, doch dann verpasste Freitag wegen eines Ermüdungsbruchs den Start der Saison 13-14 und auch die restliche Saison verlief dann eher mäßig. Es war der erste Rückschlag seiner Karriere.
Ja, aber Freitag kämpfte sich dann zurück, holte 2014 in Innsbruck den Tagessieg bei der Vierschanzentournee, wurde Weltmeister im Mixed, aber vor allem reift er persönlich. Zugänglicher ist er dann auch geworden. Und er lernte es, das Skispringen vor Publikum richtig zu genießen. Zudem justierte er seine Sprungtechnik neu.
Und Medaillen mit der Mannschaft bei der WM und auch bei Olympia folgten. 2017-18 fuhr er sogar mal als Weltcup-Führender zur Vier-Schanzentournee. Doch da lag er auf Platz 2 und stürzte in Innsbruck, musste die Tour aufgeben. Und so richtig, vor allem im Einzel, kam er seitdem auch nicht wieder hoch. Aktuell bereitet er sich auf die neue Saison vor, legt die Grundlagen für dann einen hoffentlich endlich mal wieder besseren Winter. Aber ganz sicher nimmt er sich heute auch Zeit, seinen deinen Geburtstag anständig zu feiern. Happy Birthday, Richard Freitag.
Heute in der Sportgeschichte.
Heute vor exakt 87 Jahren erkletterte eine Gruppe unter Führung des italienischen Alpinisten Emilio Comici als erste Seilschaft überhaupt die Nordwand der großen Zinne in den Dolomiten. Diese Wand aus gelbem Fels ist so ungefähr 500 Meter hoch und vor allen Dingen nahezu komplett senkrecht.
Doch für Comici war es am Ende keine große Sache, darauf zu kommen, denn er war der vielleicht beste Kletterer seiner Zeit. Rund 100 Erstbesteigungen hat er insgesamt in seiner Vita stehen, aber trotzdem, diese Riesenmauer in den Dolomiten zu bezwingen, die gilt weiter als sein Meisterstück.
Zeitgenossen hielten die nämlich für undurchsteigbar. Comici bewies das Gegenteil. Allerdings waren seine Methoden unter den Zeitgenossen doch recht umstritten und sorgten auch für Streitigkeiten, denn Comici verwendete für diese 500 Meter Felswand 90 Mauerhaken, 50 Karabiner und knapp 200 Meter Seil. Und das galt Puristen und Anhängern des klassischen Alpinismus als unethisch, weil eben viel zu viele Hilfsmittel dabei waren.
Ja, unethisch war aber auf jeden Fall auch Comicis politische Gesinnung, denn er war Faschist, sogar Bürgermeister seiner Heimatstadt Wolkenstein. Und dort starb er dann auch, mit gerade mal 39 Jahren.
Der Mann, der die schwierigsten Gipfel der Dolomiten erklommen hatte, der starb beim Abseilen nach dem Training an einer eher einfachen Kletterwand, weil ein Sicherungsseil gerissen war. Die genauen Umstände, die versuchten die faschistischen Behörden lange zu vertuschen. Sie wollten nämlich nicht, dass dieser Unfall die Legende Comicis als größter Kletterer Italiens beschädigte.
Stand jetzt aktuell.
Nicht nur in der Formel 1 geht's am Wochenende rund, auch die Königsklasse des Motorradsports legt wieder los und worauf ihr dabei achten müsst, verrät euch unser Kollege Gerald Dirnberg von motorsporttotal.com, der Experte im Schräglage-Podcast hier auf meinsportpodcast.de.
In der MotoGP geht es Schlag auf Schlag. Nach Brünn steht an diesem Wochenende das erste von zwei Rennen in Spielberg in Österreich auf dem Programm. Das große Gesprächsthema ist weiterhin KTM. Brad Binder und die österreichische Marke sind nach dem ersten MotoGP-Sieg am vergangenen Wochenende in Brünn in aller Munde. Die große Frage ist, wie geht es weiter? War der Sieg in Brünn nur eine Eintagsfliege oder kann KTM gleich auf heimischem Boden nachlegen und wieder gewinnen? KTM selbst spuckt keine großen Worte, aber die Konkurrenz schiebt KTM die Favoritenrolle zu. Einerseits, weil KTM vor einigen Wochen in Spielberg getestet hat, andererseits, weil sie über einen extrem starken und guten Motor verfügen. Zudem ist der Konkurrenz aufgefallen, vor allem jetzt zuletzt in Brünn, dass KTM die Power auch auf den Boden bringt und die Reifen gleichzeitig nicht zu hart rannimmt. Das sind vor allem für die Konkurrenz Faktoren, warum KTM eben auch in Spielberg Favorit ist. Ob das wirklich passieren wird, bleibt wirklich abzuwarten. Es ist momentan noch schwierig einzuschätzen. Vergessen dürfen wir Ducati auf jeden Fall nicht. Seit 2016 hat die italienische Marke immer in Spielberg gewonnen. Der einzige Gegner war eigentlich nur Honda-Star Marc Marquez, der auch an diesem Wochenende noch posieren muss und wieder von Stefan Pradl ersetzt wird. Es stimmt natürlich, dass Ducati schwierige Rennen in Jerez und Brünn hatte. Speziell die Werksfahrer Andrea Dovizioso und Danilo Petrucci kommen mit der neuen Hinterreifenkonstruktion von Michelin immer noch nicht klar. Also da haben sie immer noch kein gutes Gefühl gefunden, kein optimales Setup. Und können eigentlich nicht richtig fahren, wie sie selber sagen. Aber in Österreich kommt dieser Reifen nicht zum Einsatz, sondern eine spezielle hitzeresistente Konstruktion, die eigentlich nur für Spielberg und Buriram in Thailand entwickelt worden ist. Und mit diesem Reifen war Ducati in den vergangenen Jahren stark. Deswegen sollte man sie auch diesmal auf der Rechnung haben. Vergessen dürfen wir aber auch nicht Yamaha. Es stimmt zwar auf der einen Seite, dass die M1 nicht den leistungsstärken Motor hat, andererseits wurde Fabio Quartararo im Vorjahr Dritter in Spielberg. Also hat zumindest er herausgefunden, wie man eben auch mit der Yamaha auf dieser Powerstrecke gute Ergebnisse holen kann. Der große Unsicherheitsfaktor und ein großes Thema an den nächsten Tagen wird vor allem das Wetter werden. Denn eigentlich für alle drei Tage sind immer wieder Regenschauer vorhergesagt. Das kann natürlich zu riesengroßen Überraschungen führen und für viel Unterhaltung sorgen. Langweilig wird es auf jeden Fall nicht, so wie es immer in der MotoGP ist.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Ja, vor allem bringt das Sportwochenende natürlich Champions League. Heute Abend die Bayern gegen Barca, morgen dann Manchester City gegen Olympique Lyon, die immerhin ja Juventus rausgeschmissen hatten. Und Rio Ferdinand, den hatten wir ja schon mit seinem kurzen Plädoyer pro Bayern als Topfavorit auf den Titel gehört. Aber wie schätzte er denn im BBC-Interview jetzt Man City ein?
Man City's deficiencies at centre-half. The centre-half position would worry me against the likes of Bayern. But they have a chance. They have a fighter's chance. They've got players up front who are potent, who can score goals, who are experienced. And they've got Pep Guardiola at the helm, who's a fantastic manager, who knows his way around this tournament.
Ob das zumindest fürs Halbfinale reicht, wird dann der morgige Samstag zeigen. Am Wochenende gibt es dann übrigens auch wieder das volle Motorsportbrett. Auf dem Lausitzring steht ja Samstag und Sonntag auch noch das deutsche Tourenwagenrennen auf dem Programm. Und favorisiert sind dort natürlich die Audis. Der starke Saisonauftakt in Spa der Audis ist noch in bester Erinnerung und wir haben bei Stand jetzt ja auch darüber berichtet.
Außerdem liegt die Strecke auf dem Lausitzring den Audis einfach. 9-mal haben sie da schon gewonnen und 2019 sogar ein 5-fach-Sieg gefeiert. Zudem brachten sie alle 8 Audis unter die ersten 9.
Und wo wir schon bei Zahlen sind, der Lausitzring wird 20 in diesen Tagen, am 20. August, um genau zu sein. Doch wo zur Eröffnung noch 110.000 Zuschauer dabei waren, werden diese Tage natürlich keine Zuschauer mit dabei sein können. Und das wirkt sich natürlich auch finanziell sehr negativ auf die Strecke aus. Also da hängen immerhin 510 Arbeitsplätze dran.
Knapp 7 Millionen Euro wurden zuletzt bei einem DTM-Wochenende auf dem Lausitzring umgesetzt. Kein Wunder, dass da unter den aktuellen Bedingungen niemand Lust auf eine Jubiläumsfeier hat. Und Beachvolleyball gibt's am Wochenende auch noch. Heute bis Sonntag findet in Hamburg nämlich das letzte Frauenturnier der nationalen Beachvolleyball-Serie statt. Gespielt wird in Hamburg-Dulsberg. Alle Nationalteams des DVV sind am Start, darunter natürlich auch die Hamburgerin Laura Ludwig und Margareta Kurzuch. Stand jetzt also viel los am Wochenende und Stand jetzt war es das auch von uns für heute mit dieser Sendung hier auf meinsportpodcast.de für heute und für diese Woche. Wir haben euch hoffentlich wieder wie jeden Werktag pünktlich um 7.07 Uhr auf den aktuellen sportlichen Stand gebracht, damit ihr bestens präpariert in den verbalen sportlichen Schlagabtausch an der Kaffeemaschine gehen könnt und den hoffentlich auch siegreich bestreitet. Montag sind wir dann wieder für euch da.
Habt einen schönen Freitag, einen sonnigen Start ins Wochenende und viel Zeit für euch, für eure Lieben und vielleicht auch für ein bisschen Sport. Geht laufen, geht paddeln, fahrt eine Runde mit dem Rad und abonniert Stand jetzt gerne mit dem Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes. Dort könnt ihr uns natürlich auch bewerten und Sterne geben. Stand jetzt freuen wir uns auf eure Gedanken und Anregungen und sagt's auch gerne weiter. Klickt uns gerne an Stand jetzt und natürlich auch meinsportpodcast.de.
Denn hier findet ihr Sport für die Ohren rund um die Uhr ganz allgemein und Stand jetzt natürlich im ganz Speziellen. Danke für euer Interesse und bis Montag. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.